Ob Reiseplanung machen, ein passendes Rezept finden oder einen Text formulieren. Künstliche Intelligenz hilft vermutlich jedem und jeder von uns schon im Alltag. Selbst die ganz Skeptischen unter uns haben bestimmt schon mal einen intelligenten Chatbot ausprobiert, zum Beispiel ChatGPT. Wie sehr KI unser Leben schon beeinflusst und in Zukunft noch beeinflussen wird, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Der Gedanke an die Zukunft kann deshalb durchaus auch ein bisschen Angst machen. Höchste Zeit also, heute einmal eine Expertin zu fragen. Wird KI uns irgendwann überflügeln? Darum geht's jetzt in Zurück zum Thema. Ich bin Jessie Hughes. Hi.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Bei der Frage, was künstliche Intelligenz mit uns macht, ob sie uns vielleicht nicht in allzu ferner Zukunft überflügelt, geht es um sehr viel. Um Fremdbestimmung durch Algorithmen, um eine sich womöglich radikal wandelnde Lern- und Arbeitswelt und letztendlich auch darum, was es mit unseren Gehirnen eigentlich macht, wenn wir Denkprozesse der KI überlassen. Am Ende könnte KI sogar die Weltherrschaft übernehmen. Das glauben zumindest einige Menschen, wenn man der einen oder anderen Umfrage traut. Wofür wir Chatbots und KI-Agenten nutzen sollten, wo sie irren und wo wir aufpassen müssen, das weiß Katharina Zweig. Sie ist Professorin für Informatik in Kaiserslautern und Direktorin des dortigen Algorithm Accountability Lab. Sie widmet sich in ihrer Forschung den ethischen Fragen rund um künstliche Intelligenz. Gerade hat sie ein Buch veröffentlicht, Weiß die KI, dass sie nichts weiß? Und darüber spricht Katharina Zweig in unserem Podcast Die großen Fragen der Wissenschaft mit Katharina Menne und Carsten Könnecker vom Magazin Spektrum der Wissenschaft.
Wir haben jetzt noch nicht den Begriff maschinelles Lernen genutzt, aber der wird jetzt natürlich auch kommen. Deswegen lassen Sie uns doch einfach mal kurz ordnen. Wir sind ja auch hier, um so ein bisschen zu klären, worüber wir hier eigentlich sprechen, wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Weil auch an dem Wort kann man sich ja, oder an dieser Begriffskomposition kann man sich stören. Also worüber reden wir hier eigentlich? Wie lässt sich das von maschinellem Lernen unterscheiden? Und welche Begriffe müsste man jetzt einfach nochmal ganz konkret definieren, um klarzumachen, hierüber reden wir und hierüber reden wir nicht?
Fangen wir mal an. Also die KI ist eigentlich ein Forschungsfeld. Das sieht man zum Beispiel bei dem Deutschen Forschungszentrum für KI. Das ist ein Forschungsfeld. Wir bezeichnen aber auch die Methoden, die den Computer, ich sage jetzt mal, schlau machen. Die bezeichnen wir auch als KI. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, die Software, die diese Methoden beinhaltet, die nennen wir auch KI. Und wenn wir im Moment von der KI reden, dann meinen wir meistens so etwas wie ChatGPT. Aber KI, dieses Feld, das gibt es seit den 1950ern. Damals war der Computer noch ziemlich behäbig. Ja, jedes Smartphone kann heute mehr als die Computer von damals. Man konnte noch nicht mit denen reden, man musste Maus und Tastatur verwenden. Ich sage das für die ganz Jungen hier, die das vielleicht gar nicht mehr kennen. Wird es auch bald nicht mehr geben, wird nur noch eine Sprachschnittstelle geben. Und trotzdem gab es so eine Aufbruchsstimmung, weil natürlich der Computer manche Dinge schon schneller machen konnte. Was aber damals eben schwer war, war genau das, natürliche Sprache zu verstehen, Bilder zu verstehen. Und da haben sich ein paar Forscher gesagt, wir müssen jetzt einfach mal 3 Monate zusammen im Sommer irgendwo sein und dann kriegen wir das innerhalb eines Jahres hin. Die haben einen sexy Begriff gesucht und haben gedacht, künstliche Intelligenz, das ist es. Das ist ein Misnomer, das ist ein Wort, das nicht gut funktioniert. Denn das, was die Maschine macht, ist eben nicht Intelligenz. Damals in den 50ern gab es vor allen Dingen KI, die aufgrund von Experten gebaut wurde. Man hat ganz viele Ärzte, Ärztinnen gefragt, wie stellst du eigentlich eine Diagnose? Die Regeln hat man dann so übersetzt, dass der Computer das gut verarbeiten kann. Und heute ist eben maschinelles Lernen der wichtigste Teil von künstlicher Intelligenz. Und das bedeutet, dass nicht wir als Menschen dem Computer die Regeln vorgeben, sondern wir geben dem Computer eine Methode vor, mit der er selbst in ganz, ganz großen Gänsefüßchen, mit der er selbst aus Daten statistisch Muster sich ablegen kann als Regeln und dann diese in der Zukunft verwendet. Haben wir jetzt alle Begriffe abgehakt?
Fast. Denn wir haben noch nicht gesagt, was denn jetzt eigentlich ein Sprachmodell ist und wie jetzt ChatGPT eigentlich funktioniert. Denn das hat ja nochmal, ich sag mal, nochmal einen anderen Twist.
Genau. Sprachmodelle sind basieren auf sogenannten neuronalen Netzwerken. Das ist eine ganz besondere Methode des maschinellen Lernens, in der man sehr viele Regeln sehr kompakt ablegen kann. Und eigentlich muss man sich das ein bisschen evolutionär vorstellen. Diese Neuronen, das sind eigentlich nur mathematische Gleichungen, in denen geht sehr viel Information hinein. Die werden miteinander verrechnet und am Ende sagt die Formel Ja oder Nein. Und diese Formeln sind in Reihen angeordnet wie so ein Heer. Und jede Formel in der ersten Reihe bekommt die Originalinformation, zum Beispiel Pixel aus einem Bild, und soll dann entscheiden, ob der Herr Könnecker da drauf ist oder nicht. Und die Neuronen, diese Gleichungen in der ersten Reihe, sagen, hoch, ich habe sowas entdeckt, das ist da oben schon mal blond. Das könnte ja interessant sein, und die gibt dann zurück Ja in die zweite Reihe. Und die zweite Reihe sucht auch solche Eigenschaften zusammen. Aber so wie ich schon drüber rede, ist das sehr menschlich gedacht. Denn die Maschine findet vielleicht was ganz anderes, etwas, was ich mit Worten als Mensch gar nicht beschreiben könnte. Das heißt, die Maschine findet vielleicht Muster, die für ihre Vorhersage irgendwie sinnvoll sind und genutzt werden können, die wir mit menschlichen Worten aber gar nicht beschreiben können. Und auf jeden Fall, jede dieser Formeln dreht sich sozusagen nach hinten um und sagt Ja oder Nein. Und was daran gelernt wird, was so evolutionär ist, sind diese Gewichtungen. Ja, also das heißt, da kommt ein rotes Pixel auf mich zu, da kommt ein blaues Pixel auf mich zu. Beim ersten Mal gewichte ich das blaue Pixel stärker und treffe dann ganz hinten an dem neuronalen Netzwerk eine falsche Entscheidung. Und dann gibt es eben eine Methode, die Menschen ersonnen haben und sagen, diese ganzen Gewichte müssen jetzt verbessert werden, damit beim nächsten Mal die richtige Entscheidung hinten getroffen wird. Und das wird sehr, sehr oft durchgeführt. Und tatsächlich funktioniert das. Und das ist schon sehr spannend, dass man damit dann Regeln aus der Umwelt ablegen kann, die für die Zukunft irgendwie Sinn machen.
Und jetzt können Sprachmodelle oder vermitteln einem das Gefühl, dass sie eben sprechen können, dass sie natürliche Sprache imitieren können, muss man ja eigentlich sagen. Es sind ja keine Menschen. Das heißt, man hat ja schon das Gefühl, sie sind irgendwie intellektuell, sie haben Fähigkeiten, sie sind uns ähnlich, man fühlt sich auch voll abgeholt. Die sagen dann irgendwie sowas wie, ja, das ist eine super Frage, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht oder so. Und schon fühlt man sich irgendwie verstanden. Aber am Ende sind es doch nur Papageien, die nachplappern.
Ja, und das ist jetzt die ganz große Frage. Ich war gerade gestern in Heidelberg und habe mit Linguisten gesprochen bei einer interessanten Konferenz namens Sprache und Wissen. Und da ging es die ganze Zeit um diese Frage. Also diese Maschine hat gelernt, das nächste Wort vorherzusagen. Die bekommt jetzt also nicht Pixel da vorne, sondern bekommt Wörter und soll dann das nächste Wort raten. Und da sind ganz viele statistische Verfahren dabei. Und das fühlt sich für uns Menschen nicht gut an. Also wenn wir mit jemandem reden, der anscheinend völlig sinnlos Worte aneinander häkelt, dann vermuten wir, dass diese Person gerade mentale Schwierigkeiten hat. Insofern ist da etwas Papageienartiges dabei. Aber ganz so plump ist es dann doch nicht. Es gibt einen Trick bei diesen Sprachmodellen und den finde ich wirklich toll. Und ich glaube, über den müssen wir mehr reden als über die Sprachmodelle selber. Stellen Sie sich mal bitte vor, dass Sie alle eine Taschenlampe hätten, auf der ein Wort steht, und Sie würden das alle hier an die Decke projizieren. Und Sie bekämen den Auftrag von uns, dass ähnliche Worte an ähnlichen Stellen in der Decke sich sammeln sollen. Und das würde eine ganze Weile dauern. Ja, Sie hätten Hund, Katze, Eidechse, riechen, fühlen, schmecken, irgendwas. Und Sie würden aber ständig gucken, wo sind die Wörter, die zu meinem Wort gehören. Und irgendwann würden wir einen einigermaßen stabilen Zustand finden. Und das machen die Sprachmodelle sozusagen als allererstes. Und deswegen verstehen sie noch nicht, was diese Buchstabenketten bedeuten. Aber durch diese Projektion im Raum, und das müssen wir uns nicht dreidimensional vorstellen, sondern 10.000-dimensional, ich kann das nicht, weiß nicht, wie es euch geht, dadurch haben die so eine Idee, welche Wörter in ähnlichen Kontexten ähnlich genutzt werden. Und da steckt dann doch eben Bedeutung drin. Also es ist irgendwas dazwischen, zwischen diesen plappernden Papageien und einem echten Verstehen. Echtes Verstehen haben sie nicht.
Katharina Zweig zählt zu den führenden KI-Forschenden des Landes. Gerade hat sie für ihre Forschung rund um künstliche Intelligenz das Bundesverdienstkreuz erhalten. Zu Gast ist sie in unserem Podcast, die großen Fragen der Wissenschaft, um mit einer der drängendsten Fragen unserer Zeit aufzuräumen, wird KI uns irgendwann überflügeln. Was ihr gerade gehört habt, das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt des Gesprächs. In unserem neuen Wissenschaftspodcast nehmen sich Katharina Menne und Carsten Könnecker vom Magazin Spektrum der Wissenschaft nämlich ziemlich viel Zeit, um den ganz großen Fragen auf den Grund zu gehen. Hört doch mal rein, ich verlinke euch den Podcast und die Folge mit Katharina Zweig in den Shownotes. Das war's für heute von mir. Danke an Wiebke Stark, die diese Folge produziert hat. Und wir hören uns wieder in einer Woche mit einem spannenden Thema aus unserem Detektor FM Podcast-Universum. Macht's gut, ciao.
Detektor FM. Zurück zum Thema.